Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Schön, dass ihr dabei seid und euch von uns vielleicht ein bisschen ablenken lasst vom neuen Alltag, den wir alle jetzt irgendwie haben. Die einen kommen damit ja besser zurecht, die anderen schlechter. Und dann gibt es noch die, für die das alles eine ziemliche Qual ist, weil sie zum Beispiel psychisch krank sind. Wie kommt man durch diese Krise und bleibt dabei psychisch stabil oder wird zumindest nicht instabil? Das ist Thema in diesem Ab 21 Podcast dieses Mal. Mit dabei ist Annemarie Wollschläger von der Konfliktagentur Berlin und die Psychotherapeutin Ulrike Schneider-Schmidt. Beide werden uns aus ihren jeweiligen Fachbereichen Tipps geben, wie wir zum einen Konflikte mit Familien und WGs vermeiden und zum anderen mit den Tücken unserer Psyche umgehen können, die ja gerade sehr gefordert ist, die Psyche jetzt. Außerdem erzählt uns Rebecca, wie sie es schafft, aus den negativen Gedankenspiralen rauszukommen, die sie momentan so beschäftigen. Los geht's aber mit Kea von Garnier, Autorin und Bloggerin. Sie hat Angststörungen und Borderline und ich möchte gerne mit ihr darüber sprechen, wie sie es schafft, vor dem Hintergrund dieser Erkrankung durch die Krise zu kommen. Hi Kea.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wie geht's dir denn aktuell?
Ganz aktuell geht es mir ganz gut. Die letzten Tage war es ein bisschen holprig. Ich habe im Moment viel mit Ängsten zu tun.
Beschreib mal, was heißt holprig? Also wie macht sich das dann bemerkbar in deinem Alltag?
Ja, also ich habe vor allen Dingen jetzt wieder verstärkt Panikattacken, also so anfallsartige, extreme Angst, dann auch so mit körperlichen Symptomen. Also da wird einem schwindelig oder übel, das Herz fängt an zu rasen. Und das habe ich jetzt auch vor allen Dingen in Situationen, wo ich zum Beispiel dann zum Einkaufen gehe oder wenn ich zu viel Nachrichten konsumiere, da muss ich auch aufpassen, dann kann ich mich da in so eine Angstspirale reindenken und dann löst das eben zum Beispiel solche Attacken aus.
Und auch eben, wenn du zu Hause alleine bist?
Ja, genau, ja. Kommt drauf an, was ich mache, aber da reicht es schon. Also ich bin wirklich jetzt vorsichtig geworden mit dem Nachrichtenkonsum, weil zu viel, auch gerade von diesen sehr aufgebauschten Nachrichten zum Teil auch, das triggert es auf jeden Fall sehr.
Zieh mal den Vergleich vor der Corona-Krise, wenn du alleine zu Hause eine Attacke bekommen hast und jetzt, was ist da der Unterschied?
Für mich ist der Unterschied so ein bisschen einmal die Intensität. Also ich merke einfach so, offensichtlich ist mein Anspannungslevel momentan höher, weil ich wirklich schneller heftigere Attacken bekomme als früher. Und ich kann dann natürlich auch nicht so gut die Strategien anwenden, die ich früher vielleicht angewendet habe. Also zum Beispiel, dass eine Freundin zu Besuch kommt oder jemand einen in den Arm nimmt. Also solche Sachen sind ja momentan reduziert möglich. Und deswegen ist das dann auch manchmal schwieriger, davon wieder so loszukommen.
Und also reduziert, das heißt aber, es gibt noch Menschen, mit denen du physischen Kontakt hast, nicht nur über Telefon?
Eine Person, ja.
Hilft das? Also, oder ist die davon auch vielleicht ein bisschen sozusagen stark beansprucht dann?
Nein, das hilft tatsächlich. Also das ist schön. Ich habe die Situation jetzt auch bewusst so aufgesucht. Also ich habe jetzt wirklich überlegt, okay, wo kann ich mich jetzt die nächsten Wochen aufhalten, für die jetzt diese Kontaktsperre gilt, und bin zu einem Freund gefahren und bin jetzt die Wochen über hier, dass ich eine Person habe, wo man wirklich sagen kann, okay, wir leben hier zusammen, dann kann man sich auch mal in den Arm nehmen. Das war für mich ganz wichtig.
Du lebst, studierst in Hildesheim.
Genau.
Bist du jetzt aktuell in Hildesheim?
Nee, ich bin im Rhein-Main-Gebiet, in meiner alten Heimat, eben bei dem Freund zu Besuch. Und jetzt so ein paar Wochen mit meinen Katzen hier.
Warum wäre Hildesheim keine Lösung gewesen?
Ich lebe in Hildesheim in so einem WG-Häuschen und das sind tatsächlich auch meine ganzen Mitbewohnerinnen ausgeflogen. Also die hat es auch irgendwie zu ihren Familien gezogen. Ich glaube, das ist so ein Mechanismus in so Krisenzeiten, dass man denkt, oh, ich möchte irgendwie jetzt was Vertrautes um mich haben. Und das war bei mir auch so, aber zu meinen Eltern selber wollte ich nicht, um die eben auch nicht zu gefährden.
Hast du zurzeit irgendwie Zugang zu einer Therapie?
Ja, jetzt zum Glück. Also ich dachte, zunächst sind meine Therapiestunden tatsächlich einfach gestrichen worden. Und dann habe ich doch einen Anruf bekommen, dass es einen Online-Ersatz geben wird. Also ich habe jetzt am nächsten Sonntag mein erstes Skype-Gespräch mit meiner Therapeutin.
Ich habe auch schon gehört von einer befreundeten Psychologin, dass Menschen, die bei ihr schon länger in Behandlung sind, auch schon vor der Krise, dass die das aber zum Teil als ganz heilsam oder wohltuend vielleicht eher empfinden, weil die ganze soziale Druckkomponente nicht mehr da ist. Also der Druck, rausgehen zu müssen, der Druck, Menschen treffen zu müssen. Ist das auch was, was du empfindest?
Ich empfinde es tatsächlich weniger, weil meine Ängste sich jetzt nicht so stark auf diese soziale Interaktion beziehen. Also da kann ich das natürlich verstehen, wenn man eher so introvertiert ist oder vielleicht ja Schwierigkeiten hat, mit anderen in Kontakt zu sein oder zu kommen, dass es dann wirklich auch eine Erleichterung bringen kann. Bei mir sind die Ängste eher so tatsächlich krankheitsbezogen. Also ich bin stark hypochondrisch, habe auch Angst vor Ansteckung, auch normalerweise schon. Und deswegen ist das momentan für mich so das größere Problem. Mhm. Ja, dass man rausgeht und im Supermarkt die Menschen Masken tragen und Handschuhe und eben alles so beschränkt ist und so eine leicht surreale Situation. Das ist für mich schwieriger.
Aber sag mal, was hilft dir gerade? Was erfreut dich vielleicht auch in dieser ja doch recht schwierigen Zeit aktuell?
Ja, also ich versuche so ein bisschen meine Routinen beizubehalten in modifizierter Form. Also zum Beispiel, dass ich sage, ich mache trotzdem ein bisschen Sport. Also da kann man ja auch durchaus mal mit einem YouTube-Workout was machen oder eben rausgehen. Ich spaziere viel, also wirklich jeden Tag rausgehen, wenn die Sonne da ist, sie auch ein bisschen auftanken und genießen. Und mir hilft es tatsächlich auch, so banal es klingt, dass gerade Frühling ist und dass man wirklich rausgeht und die Vögel singen und die Blüten öffnen sich und so die ganze Welt ist ja gerade eher in so einem erwachenden Modus. Und ich finde, das ist auch hilfreich, dass es jetzt gerade nicht noch irgendwie so ein trister November ist. Und mit Freunden viel Skypen und der Familie FaceTime und so, und das hilft auch.
Und sag uns zum Schluss noch, bist du zuversichtlich, dass du diese Phase gut überstehst?
Also ich denke immer nicht so gerne in langen Zeiträumen im Moment, weil ich merke, das stresst mich. Also ich gucke immer Tag für Tag und schaue, was kann ich heute tun, was mir gut tut. Und dann denke ich immer nur für einen Tag und dann so einen nach dem nächsten. Und das ist so eine Zwiebeltaktik, die gerade ganz gut funktioniert für mich.
Sagt Kea von Garnier, Autorin und Bloggerin. Sie hat uns erzählt, wie sie durch diese Krise navigiert mit ihrer psychischen Erkrankung. Vielen Dank, Kea.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Viele Menschen sind zu Hause. Das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Angelegenheit, zu Hause zu sein, ein bisschen Zeit zu haben, so 3 bis 6 Tage lang, im Zweifel auch 10. Aber 2 Wochen oder mehr, da kann es schon mal richtig knallen. Da können die Nerven ziemlich schnell ziemlich blank liegen, weil man gefühlt zumindest ja kaum mehr Raum für sich selber hat, obwohl man viele Räume in der Wohnung oder wenn es nur einer ist, auch nur einen für sich selber hat. Frage aber trotzdem, wie überstehen wir die kommenden Wochen in dieser Art Hausarrest? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Mediatorin und Coachin Annemarie Wollschläger von der Konfliktagentur in Berlin. Hallo Annemarie.
Hallo Dominik.
Warum ist es so, dass es, wenn wir so lange aufeinander hocken, früher oder später zu Streit und schlechter Stimmung kommt?
Ja, wir haben wohl gelernt, wie wir Streit aus dem Weg gehen, indem wir uns irgendwie ablenken. Das kann die Arbeit sein, das können Kinder sein, das kann irgendwie außerhalb liegen. Und jetzt ist man irgendwie dazu gezwungen, miteinander auszukommen von 0 auf 100 auf 24 Stunden.
Klingt so, als kennst du das von zu Hause auch.
Ich kenne es auf jeden Fall, auch von zu Hause und auch von einigen Fällen, die uns auch in der Konfliktagentur begegnen, mir als Mediatorin im Job begegnen und als Coachin, dass wir sind Menschen.
Ja. Und was sagt ihr den Leuten dann, wenn die zu euch kommen, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich eher anrufen oder mailen?
Tatsächlich schauen wir uns an, hören wir uns an. Es geht ja auch viel um Konfliktberatung, Konfliktvermittlung, welche Themen überhaupt da sind. Und dann schauen wir ganz fallbezogen, individuell, was brauchen Sie gerade, welche Themen sind da.
Und was sind das für Themen aktuell?
Das können sein Streitigkeiten über welches Programm schauen wir gerade auf Netflix. Oder also so ganz
banale Geschichten eigentlich, oder?
Ja, das ist das Interessante an Konflikten. Wir begegnen uns dann auf so einer Banalität, auf so einer Oberfläche. Und da darf man manchmal auch unterhalb der Oberfläche gucken. Ja, also das sind wirklich so eine Sachen, wo wir vielleicht erst sagen so, okay, darüber streitet man sich. Ja, aber tatsächlich liegen ganz drunter noch ein paar Konflikte, die vielleicht noch gar nicht gelöst sind.
Okay, das sind aber vielleicht tiefergehende Konflikte, wo dann vielleicht dann auch eher eine psychologische Betreuung dann vonnöten ist, oder ist das auch noch euer Feld?
Das ist auch noch unser Feld, aber natürlich gibt es dann Grenzen, wo es dann möglicherweise Richtung Therapie gehen könnte oder also eine andere Form einfach auch braucht.
Jetzt lass uns mal davon ausgehen, dass jetzt mal keine solche Konflikte drunter liegen, sondern dass es wirklich nur um so Sachen geht, wie welchen Stream gucken wir jetzt oder wer geht vielleicht einkaufen. Einkaufen ist ja zu einer heiklen Angelegenheit geworden. Wie sollte man sowas planen oder angehen, damit es eben nicht kracht?
Ich glaube, was es ganz generell braucht, noch einen Schritt davor, ist tatsächlich, sich einen Plan gemeinsam zu gestalten. Ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, es ist eine Familie oder es sind so ein paar WG-Menschen zusammen, dass die sich grundsätzlich einen Plan über eine Woche ausgestalten, eine Tagesstruktur auch geben und da auch schon vorher festlegen, wer macht was, wie, wo, wann. Und dann wird da auch schon klar festgelegt, okay, du gehst da einkaufen, du gehst da einkaufen, damit vor allem in dem Alltag nicht diese, also den Alltag, den wir jetzt so haben, nicht diese einzelnen Gespräche und Konfliktherde aufkommen, sondern das schon klar bestimmt ist und man vorher in einem guten Gesprächsklima besprochen hat, nicht in so einem, ah, jetzt bin ich schon sauer und jetzt reicht es mir schon, Mut, sondern wirklich miteinander ausgehandelt hat, offen kommuniziert hat, okay, das brauche ich, das möchte ich und das kann ich.
Damit sich auch jeder im Zweifel darauf berufen kann, du 13 bis 14 Uhr jetzt Kind oder Hund, ich genau. 14 bis 15 Uhr dann dies und jenes. Gibt es da auch für Paare vielleicht, brauchen die auch so einen Plan, um auch sowas wie Romantik einzubauen in diesen neuen Corona-geprägten Alltag?
Ach, eine schöne Frage. Ich bin ja auch so eine Romantikerin. Also ich sag mal, Romantik entsteht natürlich auch spontan.
Nein, das ist so Ergebnis von jahrelanger Planung.
Aber es macht sicherlich Sinn, tatsächlich diese Phase, die wir gerade so haben, ich gehe auch noch mal einen Schritt noch da tiefer in eine Selbstreflexion zu kommen und tatsächlich in offenen Worten dem Partner, der Partnerin zu kommunizieren, so, übrigens stelle ich mir Romantik auch so vor, wie können wir das vielleicht gemeinsam einarbeiten jetzt? So, ja, also da könnte man natürlich darüber sprechen und das planen miteinander.
Ist natürlich schwierig, wenn man die ganze Zeit auf irgendwelchen Internetseiten abhängt und sich anguckt, wo das Virus jetzt wieder sich ausgebreitet hat. Kann auch verstehen, wenn das da jetzt eher die zweite Geige spielt, aber es wäre natürlich schön, wenn es nicht ewig so wäre. Gibt es trotzdem was, wo du sagen könntest, okay, dieser neue Alltag, wie du es jetzt gerade so schön genannt hast, der hat auch irgendwelche, bietet auch Chancen für uns alle?
Total. Also ich finde es wirklich ganz spannend, was an Kreativität auch los ist, was zur Selbstreflexion einlädt, wie Menschen miteinander auch sein können. Also allein schon, dass es so Hauspartys gibt, jede bei sich zu Hause, Familien bei sich zu Hause, WGs bei sich zu Hause und dann sich über Audio- und Videoplattformen connecten mit anderen zu Hause und dann wird einfach Party gefeiert. So, ja, also auch das ist ja etwas, was bringt mich eigentlich zum Lachen? Was bringt mich wieder in einen guten Mut? Und eben wie du sagst, nicht nur Nachrichten zu hören und fokussiert, okay, wo ist Covid-19 jetzt noch so überall unterwegs und was ist da los in der Stadt, in dem Land? Sondern zu gucken, also selbst für sich zu sorgen, das ist so dann dieses große, aha, ich kann für mich selbst Verantwortung übernehmen, ich kann es vielleicht auch nutzen, nicht jeden Tag zur Arbeit zu gehen, ja, sondern wirklich mir einen eigenen Zeitplan zu machen und zu gucken, ah, wo kriege ich noch ein paar Lacher rein? So verbringe ich vielleicht auch meine Mittagspause, wenn ich einen Homeoffice-Bereich habe, mit einem Kollegen über eine Audio-Video-Plattform.
Annemarie Wollschläger hat ein paar Tipps gehabt. Sie ist bei der Konfliktagentur Berlin und weiß, wie man in WGs oder auch in Familien in der aktuellen Situation ein bisschen Dampf ablassen kann, wenn es zu viel davon gibt. Und am besten ist natürlich, wenn man es von vornherein vermeidet. Danke, Annemarie.
Danke, tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Nicht alle, aber doch recht viele Menschen haben momentan sehr viel freie Zeit, die sie aber auch alleine zu Hause verbringen müssen, weil, wisst ihr alle, weggehen ist nicht, Freunde treffen auch nicht. Und für Menschen, die zum Rumdenken und zum Hirnzermartern neigen, ist das Ganze eine sehr große Herausforderung, weil da kann es einem schnell passieren, dass man in so eine Negativspirale reinkommt und dann da rauszukommen, auch sehr schwierig. Die Journalistin Rebecca Baden aus Berlin hat genau vor dieser Negativspirale Angst und hat da einen Text drüber geschrieben. Ich zitiere mal kurz. Die negativen Gedanken liegen wie in einem alten Umzugskarton immer noch in meinem Hinterkopf herum und ich weiß, dass sie jederzeit ausbrechen könnten. Wie Rebecca es schafft, den Umzugskarton vielleicht zuzulassen, das wollen wir jetzt mit ihr klären. Hallo Rebecca.
Hallo.
Du bist jetzt auch seit 2 Wochen zu Hause, isoliert wie die meisten von uns. Wie geht's dir aktuell?
Mir geht es insgesamt eigentlich ganz gut. Heute war so ein bisschen ein Tag, der ein bisschen durchwachsener war, aber das gehört halt dazu. Aber so insgesamt bin ich gesund und es ist auch nicht so schlimm, wie ich das erst mir vorgestellt hatte.
Okay, also so wie es in dem Text war, der ist jetzt auch schon wieder fast 2 Wochen alt, ja. Der Text. So ist es jetzt aktuell gar nicht, hat sich nicht als so schlimm rausgestellt.
Also der Text endet ja auch damit, dass mein Freund dann zu mir gekommen ist. Dazu muss man sagen, mein Freund lebt in London. Das heißt, wir haben eine Fernbeziehung und insofern hilft es schon sehr, dass er da ist. Ich glaube, das hat nochmal sehr viel geändert, halt auch seit dem Beginn des Textes.
Okay, und also hast du trotzdem so eine negative Gedankenspirale schon mal durchlebt jetzt in den vergangenen Wochen?
Ja, aber ich muss sagen, dass ich mich gerade echt ganz gut ablenke, dadurch, dass ich auch noch arbeiten kann von zu Hause aus und halt dementsprechend beschäftigt bin. Es ist aber tatsächlich so, wie ich das im Text beschrieben hatte, auch diese Gedanken sind halt immer da. Und es ist immer so ein bisschen wie eine Wolke, die über einem ist. Und vor allem, wenn ich jetzt irgendwie Nachrichten schreibe und mich sehr viel mit dem Virus befassen muss und mit der Sachlage und allem, was so passiert, dann ist es schon viel präsenter als sonst natürlich.
Nur im Kopf oder macht sich das, wie bei mir zum Beispiel auch, ich merke das am Ende so einer Moderationstages hier bei Deutschlandfunk Nova, merke ich, wie sich meine Brust so richtig zusammenzieht und ich merke so, oh scheiße, das kommt jetzt aber nahe, obwohl ich gesund bin. Merkst du sowas auch oder ist das nur in Anführungsstrichen im Kopf bei dir?
Nee, ich merke das schon auch körperlich. Also ich habe durch meine Therapie und dadurch, dass ich mich viel mit mentaler Gesundheit beschäftige, also meiner eigenen vor allem, habe ich so einen sehr guten Radar und ich versuche halt zu verstehen, was in mir passiert und wann ich wo dagegen steuern muss. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich halt wirklich merke, okay, ich habe diesen Stress in der Brust oder im Kopf oder im Magen vor allem bei mir, da weiß ich so, okay, jetzt muss ich aktiv dagegen steuern mit meinen Skills und jetzt ist so 5:05.
Was machst du dann?
Etwas, was ich tatsächlich sehr oft in akuten Stresssituationen mache, ist, dass ich mich auf den Fußboden lege. Mhm. Also ich lege mich einfach flach auf den Boden und mache so Achtsamkeitsübungen. Das hilft mir tatsächlich sehr gut. Also einfach so fühlen, wie mein Körper auf dem Boden liegt und wo ich den Fußboden berühre und wirklich so sehr auf das Jetzt konzentrieren, auf die Sinne konzentrieren und aus dem Kopf ein bisschen rauskommen einfach.
Also ganz bewusst einatmen, den Atem spüren, wie er durch den Körper fließt sozusagen und dann die Gedanken nach Möglichkeit, soweit es geht, abschalten.
Genau. Aber das funktioniert natürlich auch nicht immer. Es ist halt tagesabhängig.
Und eine Trainingsfrage wahrscheinlich auch, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Wir fragen aktuell alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, was ihnen in dieser herausfordernden Zeit auch gut tut. Es gibt ja auch Dinge, die einem weiter gefallen. Warum auch nicht? Was tut dir denn gut?
Mir tut es sehr gut, eine Routine zu haben. Also wirklich so darauf zu achten, dass ich trotz diesem Chaos irgendwie ein bisschen Regeln in meinem Leben habe und so ein bisschen halt morgens aufstehe, mich schminke, mich wasche, dusche, meine Haare mache, so ein bisschen Normalität reinbringe und aber auch darauf achte, dass ich nicht so dieses ganze Selbstoptimierungsding mitmache. Also ich habe Instagram gelöscht von meinem Handy schon vor der Pandemie, also versuche auch nicht so dem Drang nachzugeben, irgendwie hier voll krass neue Sprachen zu lernen und 6 Dinge täglich zu kochen und Steuererklärungen jetzt schon zu machen. Also da versuche ich echt sehr geduldig mit mir zu sein und halt mir das zu nehmen, was ich in einem Moment brauche vor allem.
Sagt die freie Journalistin Rebecca Baden. Sie hat Angst vor der negativen Gedankenspirale. Und einer der Wege raus ist zum Beispiel Achtsamkeitsübungen und Insta auf dem Handy löschen. Vielen Dank, Rebecca.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben euch vor kurzem aufgerufen, uns Fragen zur Corona-Krise zu schicken, die wir dann an Profis weiterreichen und uns beantworten lassen. Und auffällig viele Fragen haben sich um die Frage gedreht, wie die Krise uns psychisch beeinflusst. Vor allem Menschen zwischen 20 und 30, die vielleicht schon mit Angststörungen zu tun haben oder an Depressionen leiden, haben wir dabei gehabt. Und das wollen wir jetzt die Psychotherapeutin Ulrike Schneider-Schmidt fragen. Was macht die Krise mit uns und wie kommen wir hoffentlich mit einer gesunden Psyche da wieder raus? Hallo Ulrike.
Hallo Dominik.
Wie geht's dir denn aktuell mit der Krise?
Mir geht es relativ gut, aber das ist leicht gesagt als Angsttherapeutin.
Weil du die Kniffe kennst.
Ja, weil ich gewisse Dinge vielleicht anders bewerte und anders wahrnehme. Andere Dinge gehen auch an mir nicht vorbei, also keine Freizeit mehr aufgrund von Homeoffice plus 2 Kindern plus auf einmal Homeschooling. Mhm. Also es ist für jeden eine Herausforderung momentan.
Und warum ist das für die Psyche auch so eine Herausforderung und vielleicht sogar eine Gefahr?
Der Faktor, der hier mit am meisten auch gefährdend wirkt, ist die soziale Isolation, die aus dem Kontaktverbot und aus den Unsicherheiten, aus den Ängsten erwachsen kann. Denn soziale Isolation erhöht die Mortalität, also die Sterblichkeit deutlich. Es ist wirklich ein sehr negativer Faktor, der auf unsere Gesundheit wirkt. Jetzt auf die körperliche Gesundheit, aber auch auf das geistige Wohlbefinden. Die Stresshormone steigen, die Entzündungswerte im Blut steigen ebenfalls, aber auch solche Sachen wie Suchtverhalten, also Rauchen, Alkoholkonsum, das ist ebenfalls im Steigen begriffen.
Das wird man aber wahrscheinlich dann erst in ein paar Monaten oder sogar vielleicht Jahren erst wissen, wie sich das konkret dann ausgewirkt hat auf diese, was du gerade angesprochen hast, ne?
Über soziale Isolation und die Auswirkungen auf die Psyche gibt es aber bereits seit vielen Jahren Studien. Da gibt es schon sehr evidente Daten, die sagen, dass das Risiko für Depressionen, für Suchterkrankungen, für das Auftreten von Angsterkrankungen dadurch steigt.
Die Angst vor dem Virus, da auch zu erkranken, tatsächlich an dem Virus, an den Folgen zu erkranken, ist ja das eine. Es ist aber vor allem diese Ungewissheit. Wie lange dauert das jetzt noch? Wie kann man denn mit der aus deiner Sicht umgehen?
Da gibt es mehrere Tipps, die wir uns zunutze machen können. Der erste Tipp, den ich geben möchte, ist die Akzeptanz der Angst. Angst ist eine ganz normale, eine ganz sinnhafte Reaktion. Die ist evolutionär bedingt. Sie hat uns schon durch viele Jahrhunderte, Jahrtausende an Entwicklung gebracht. Also Angst ist eigentlich was Gutes. Man sollte sich aber bewusst sein, dass wir Menschen Gefahren oftmals schlecht einschätzen können. Also dass unsere Angstreaktion manchmal jetzt nicht unbedingt adäquat ist. Siehe Klopapier, Hamsterkäufe. Neue Bedrohungen lösen nämlich auch noch stärkere Angstreaktionen aus als bekannte. Man sollte hier zum Beispiel die Angst schon annehmen, sich den Regeln entsprechend verhalten, also sich die Hände waschen zum Beispiel, aber jetzt auch nicht übermäßig, nicht alles und jeden desinfizieren, bis man blutet. Zu starkes Vermeidungsverhalten verstärkt nämlich diese Angst wieder. Zusätzlich kann man auch solche Sachen machen wie Nachrichtenkonsum drosseln. Keine Push-Nachrichten, nur zweimal am Tag, sich in seriösen Quellen informieren, vielleicht auch einen bestimmten Ort, einen bestimmten Platz dafür nehmen, nicht im Bett gleich als erstes in der Früh das Handy zur Hand nehmen und schauen, was gibt es da gerade für neue Nachrichten. Dann Schlagzeilen, Clickbait in neutralere, sachlichere Sätze umschreiben üben, wenn man zu Hause jetzt Zeit hat. Also solche Schlagzeilen wie: In diesem Haus wütete das Todesvirus, in mehrere ältere Menschen im Pflegeheim verstorben. Umschreiben. Und sich auch bewusst machen, dass blutrote oder giftgrüne Viren, die gerade in jeder Talkshow als Hintergrund verwendet werden, Angst im Körper auslösen, auch wenn wir diese Bilder nicht bewusst verarbeiten. Sind einfach automatische Dinge, die bei uns ablaufen.
Das ist halt sozusagen ein Plädoyer für mehr auch Medienkompetenz, dass man auch weiß, warum Dinge so verwendet werden, wie sie verwendet werden, ne?
Ja, so. Das ist etwas, was uns durch jede Krise dann begleiten kann.
Ja. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, geht einher, dass man so in so ein negatives Gedankenkarussell, nenne ich es jetzt mal, reinschlittern kann. Ne? Dass die wie so eine Spirale immer weiter nach unten geht. Abseits davon, dass man nicht die ganze Zeit Nachrichten konsumiert, wie kann man aus so einem Gedankenkarussell ausbrechen?
Ja, da kommen wir zum nächsten Tipp. Angst ist eine Körperreaktion. Stresshormone werden im Körper ausgeschüttet. Hier mein deutlicher Tipp: Sport treiben. Also sowieso mindestens 30 Minuten, dreimal die Woche, intensives Workout. Aber jetzt sollte man wirklich schauen, dass man jeden Tag in Bewegung ist, jeden Tag sich auch anstrengt. Am besten rausgehen dazu, an die frische Luft, an die Sonne, wenn sie da ist. Gerne dann halt einfach alleine oder mit Abstand. Aber Sport treiben, um diese Stresshormone, die im Körper freigesetzt werden, abzubauen. Sport treiben ist hier nicht zu unterschätzen. Man kann auch Livestreams nutzen, die jetzt gerade vermehrt angeboten werden, wenn der Gang ins Fitnesscenter momentan nicht möglich ist. Kreativ werden, aber Sport, das ist eine der wichtigen Dinge momentan, um mit Angst umgehen zu können.
Also ich merke schon, da gibt es eigentlich eine ganze Menge Tipps, wie wir mit gesunder oder zumindest stabiler Psyche aus der Krise wieder rauskommen, oder?
Ja, und was noch wichtig ist, positive Aktivitäten setzen. Jeden Tag sollte etwas dabei sein im Tagesablauf, was einem gute Gefühle gibt. Wenn man hier jetzt gerade nicht nach draußen gehen kann, kann man in die Tiefe gehen in diesen Aktivitäten, sich mehr Zeit nehmen für die Dinge, intensiv den Moment genießen. Also wenn man jetzt gerade nicht in den Club gehen kann, stattdessen zu Hause die Musik aufdrehen, Licht abdrehen, Vorhänge zu und einfach lostanzen oder sich auf den Boden legen und einfach nur zuhören und sich im Moment verlieren, also in die Tiefe gehen, statt nach draußen momentan.
Müsst ihr nur noch mit euren Nachbarn vielleicht vorher abklären. Nicht, dass ihr am Ende dann wegen Ruhestörung dran gekriegt werdet. Die Psychotherapeutin Ulrike Schneider-Schmid
hat's gesagt,
ihr sollt laut Musik hören. Und wenn ihr das nicht machen könnt, dann auf jeden Fall die Angst auch akzeptieren. Das ist nämlich nicht nur immer was Schlechtes, sondern auch Medienkonsum runterfahren und bewegt euch 30 Minuten täglich Minimum. Vielen Dank, Ulrike.
Sehr gerne.
Das war der Ab 21 Podcast Psyche in der Krise, wie wir uns schützen. Und wenn ihr Probleme habt, es gibt auch in der Krise viele Unterstützungsangebote, zum Teil über Skype und dergleichen. Scheut euch bitte nicht, diese Angebote auch anzunehmen. Mein Name ist Dominik Schottner. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geschmeidig und gesund. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.